Vortrag in der Schule, der erste Schnee im Odenwald und ein schwerer Unfall auf dem Flughafen in Lima. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Es gibt keinen Ort, wo man keinen Podcast aufnehmen kann. Wir haben ja im Auto schon aufgenommen, wir haben im Wohnzimmer aufgenommen, am Küchentisch. Die meiste Zeit haben wir tatsächlich in unserem kleinen Studio in Peru aufgenommen, aber seit wir auf Reisen sind, ja, da findet man uns an diversen Orten, in denen wir Podcasts aufnehmen. Und dieses Mal, man glaubt es kaum, eine Ausziehcouch, rot auch noch. Mhm. Wir sitzen hier, es ist so kalt.
Ja, diese Ausziehcouch ist seit mehreren Wochen unser Bett. Und wir sitzen beide unter der Bettdecke, weil es so kalt ist. Wir haben gerade das Zubehör hier aus dem Auto geholt. Der Mikrofonständer ist ganz kalt auch noch. Und das Mikrofon Mikros, selber ja. auch.
Aber wird ich denke, die Membranen warm. Funktionieren und die werden jetzt auch warm, während wir hier reinsprechen.
Ja,
fangen wir doch am besten heute Abend an. Eine große Überraschung hier bei uns im Odenwald. Es war ja dein ganz großer Traum.
Nicht meiner. Also ich, nein, also ich freue mich
riesig. Aber ich habe es immer nur von dir gehört.
Ja, aber ich habe es immer für die Mila praktisch gewünscht, gehofft. Wenn Mila, ihr größter Traum war es, wenn wir nach Deutschland kommen, dass es Schnee gibt. Und wer den deutschen Herbst kennt, der weiß, dass diese Wahrscheinlichkeit relativ niedrig ist. Ich hatte immer gehofft, es wird ein ganz toller Herbst und das war es ja bisher auch. Ja. Mit ganz viel Sonnenschein und goldenem Herbst wirklich und buntem Herbstlaub und so weiter. Das hatten wir ja wirklich und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit, in immer weitere Ferne gerückt. Und ich habe schon zu Mila gesagt, Mila, ich vermute, das wird nichts mehr. Wir sind noch 2 Wochen hier. Also, dass noch Schnee kommt, ich meine, es kann immer mal wieder sein, ne? Aber es ist sehr unwahrscheinlich, auch weil die Wetter-App überhaupt nichts von Schnee gesagt hatte.
Und ja. Die muss es ja wohl wissen.
Die muss es ja wohl wissen. Und heute Morgen im Auto noch, sage ich zu ihr, ne, sind wir gefahren? Sind wir da hingefahren? Ach ja, nach Mosbach. Na, ich sage, naja, vielleicht erfüllt uns Gott ja noch den Wunsch, dass es doch nochmal Schnee gibt hier, bevor wir gehen. Aber wer weiß das schon.
Naja, wir hätten es beinahe verpasst, wenn nicht meine Schwester gerade zur Türe reingekommen wäre. Wir waren gerade bei Freunden hier um die Ecke zum Abendessen. Da sagt sie, ja, draußen schneit's. Vor die Tür, naja, Schnee kann man es nicht nennen. Es war ein bisschen Graupel, aber unsere Intuition ein bisschen weiter oben, da könnte es schneien. Also sind wir aus dem Ort raus bis auf den höchsten Punkt die Umgehungsstraße gefahren. Und tatsächlich, es hat geschneit.
Wunderbarste dicke Flocken. Ganz dicht, mit einem Zauber. Mal, ne? Ja. War ja. Schön.
Unglaublich. Ja. Also, und es war ein Geschenk des Himmels, denn keine Kilometer weiter, da gab es überhaupt keinen Schnee.
Nee, da war es nur noch Regen wieder, ja.
Und wir sind noch ein Stück gefahren und es gab keinen Schnee.
Ja, wir dachten, wir fahren mal Richtung Odenwald, weil eigentlich zuverlässig da der Schnee ist.
Nein, aber es war für uns. Es war hier
einfach nur für uns. Hier in Schäfflens hat es vorhin geschneit. Also gäbe es keinen Morgen, so für ein paar Minuten.
Und es gab eine kleine Schneeballschlacht vor der Haustüre.
Jawohl.
Naja, Schneeball kann man es eigentlich
eine
nicht
nennen. Eine Schneematschlacht.
Ja, eher Matschlacht. Aber alle hatten ihren Spaß.
Ja, Tatsache. Doch, war schön. War ein echtes Geschenk. Wir hoffen so ein bisschen, also die Mila hat ja einen großen Glauben. Vorhin hat sie mich dann gefragt, Mama, was machen wir denn, wenn wir morgen nicht zur Haustür rauskommen? Ja, wieso denn? Ja, wenn wir eingeschneit sind. Hab ich erklärt, wir haben immer noch eine Hintertür,
die nicht
zugeschneit werden kann, weil da ein Dach davor ist. Genau, mal gucken, was morgen früh ist. Wäre natürlich wunderschön, wenn wir morgen früh aufwachen würden und es wer weiß, aber die Wetter-App sagt, es wird morgen regnen.
Also wenn ich hier morgen früh zum Fenster rausgucke und es weiß, dann weiß ich, dass der Bus noch da steht.
Ja, der ist auch weiß vor unserem Fenster.
Ja, lass uns doch mal anfangen diese Woche. Montag hatte ich gleich die erste Veranstaltung, morgens um 8.
Ja, es war insgesamt, glaube ich, die vollste Woche, seit wir hier sind, oder?
Die nächste wird, glaube ich, nicht besser. Und
also auch besser, oder?
Diese Woche, ja, insgesamt 8 Veranstaltungen. Eine steht noch an, morgen. Also alles in allem viel Programm, aber auch sehr, sehr dankbar und tolle Begegnungen gehabt. Naja, am letzten Wochenende, da kamen wir da aus Krewinkel zurück und da habe ich dann noch mit heißer Nadel einen Vortrag zusammengestrickt, denn ich sollte am Montag in einer Schule in dem Gymnasium, aus dem Lina kommt, Friedrich von Alberti Gymnasium in Bad Friedrichshall, dort einen Vortrag halten über das Thema, wie man seine ganz persönliche Mission im Leben findet und das, wo worüber ich immer erzähle, nämlich unsere Geschichte. Was unsere Mission ist, wie wir sie gefunden haben, wie wir sie leben. Und ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Und 90 Minuten sind eine lange Zeit, wenn man keinen Plan hat.
Nein, ich habe ja ein bisschen, eine Meute Teenager gegenüber sitzt.
Ja, dann. Ich habe ja ein bisschen Jugendarbeiterfahrung. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Und mir kamen schon gute Gedanken dazu. Und alles in allem war ich schon vorbereitet. Aber der Start da in der Schule war dann doch irgendwie anders, als ich erwartet hatte, was die Vorbereitungen angeht. Und naja, dann kamen die ersten Schüler. Es waren geplant, also zwei Veranstaltungen, zweite, dritte Stunde und vierte, fünfte Schulstunde, zwei unterschiedliche Klassenstufen. Naja, in der ersten Veranstaltung, da waren dann so, also zwei Klassen, was sind das, 60 Leute vielleicht, 50, 60 Leute, vielleicht auch weniger, ich habe es nicht gezählt, aber es waren zwei Klassen. Und war eine tolle Stimmung, war ein toller Vortrag. Ich bin allerdings mit dem Zeitmanagement ein bisschen durcheinander gekommen und musste also nach ungefähr drei Viertel meines Vortrages abbrechen, weil ich ja im ersten Teil, nämlich dem Teil, wie man seine ganz persönliche Mission im Leben findet, da irgendwie zu lange gebraucht habe. Ich habe dann doch irgendwie noch die Kurve gekriegt, denn ich bin in dem gleichen Ort nochmal in der Buchoase, um den Vortrag zu halten. Also nächste Woche ist das, am 24. Und da habe ich eben gesagt, wer die letzten Geschichten hören will, der muss einfach am 24. dann in die Buchoase kommen. Naja, alles in allem war zumindest die Lehrer angetan und auch überrascht von der regen Teilnahme der Schüler. Und was mich überrascht hat, ich hatte also 20 Minuten Pause und in diesen 20 Minuten hatte sich das in der Schule irgendwie rumgesprochen, dass ich da einen Vortrag gehalten hatte, den man sich unbedingt anhören sollte. Sodass also Schüler Eigeninitiative ergriffen hatten und nachgefragt haben bei ihren Lehrern, ob sie nicht auch in der zweiten Session dabei sein dürften, um diesen Vortrag vom Missionsarzt aus Peru zu hören. Und so kam es, dass also in der zweiten Session dann sozusagen die vierte, fünfte Stunde, dann eben nicht zwei Klassen, sondern deutlich mehr. Waren es drei oder vier? Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall rappelvoll dieser Raum, noch nachbestuhlt, bis vorne ans Podium ran, die Leute gesessen, eine bombenmäßige Stimmung, die hatten richtig Bock drauf. Und wie ich das aus der Jugendarbeit kenne, fängt man halt mit einer Challenge an und das habe ich sowohl in der Schule oben in Norddeutschland gemacht, als auch da in der ersten und in der zweiten Session. Ich wette ja immer, dass ich mehr Liegestützen kann als jeder andere im Raum. Und bisher muss ich sagen, hat's auch geklappt. Also ich habe bisher eigentlich nie verloren. Meine McDonald's-Gutscheine, die ich dann dabei habe, die gibt's dann irgendwie als Trostpreis, aber eigentlich habe ich die bisher alle gewonnen. Es geht 30 Sekunden. Wer in 30 Sekunden am meisten schafft, und ich schaffe da relativ viel. Also ich meine, länger als 30 Sekunden sollte man wahrscheinlich nicht machen, aber so. Aber in der Session hat mich einer abgezockt. Und zwar einer, der, wie sich dann später rausstellte, Boxer ist. Und auch professionell boxt. Und gegen den hatte ich ganz knapp, aber wirklich ganz knapp, um zwei Liegestützen. Hatte ich keine Chance. Und dann war natürlich der Jubel groß in der Mannschaft. Dann der ganze Fanclub, von dem ich habe dann später gesehen, der ist sogar Schulsprecher da. Also die mögen den ganz, ganz offensichtlich. Naja, aber was mich überrascht hatte bei dem Vortrag, erstens tolle Stimmung, viele Leute da, ein wichtiges Thema, wie man seine ganz persönliche Mission im Leben finden kann. Und natürlich viele Geschichten aus meinem Leben und dann eine kurze Pause nach 5 Minuten. Mein Standardvortrag, den ich überall halte, wo ich eingeladen werde. Und das ist eigentlich so konzipiert für Erwachsene. Und trotzdem waren diese Teenager gebannt da gesessen und haben diesen Vortrag angehört, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Also wirklich völlig.
Ich liebe ja Teenager, wirklich.
Volle Kanne.
Also im Gegensatz zu dem, was einem andere Menschen immer glauben machen wollen, glaube ich. Also erlebe ich es ja auch schon in unserer Familie und ich glaube auch, dass Teenager wirklich ein ganz, ganz also die Teenagerzeit einfach so eine ganz besondere Phase im Leben eines Kindes ist. Und wir haben ja echt auch viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Und was ich an Teenagern einfach mag, du hast die nur auf deiner Seite, wenn du echt bist. Wenn du wirklich, wenn du zu deinem Wort stehst, wenn du keine Show machst, also vorne rum so bist, hinten rum so. Und aber wenn du sie auf deiner Seite hast, dann hast du deinen größten Fanclub mit dabei und hast echt, kannst eine richtig, richtig tolle Zeit haben. Und das sieht man daran wieder, gell? Wenn du sie auf deiner Seite hast, dann ist, läuft's.
Ja, also ich hatte das so nicht erwartet, dass dieser Response so positiv ist, wirklich. Also der, das organisiert hatte, der Lehrer, der sagte dann hinter mir, also was hat er noch nie erlebt. Und er sagte, also sie haben in der Schule keinen Gong, das finde ich ganz interessant. Man weiß also nicht, wann die Schulstunde zu Ende ist. Aber er sagt, wenn sie auch nichts wissen, aber wann die Schulstunde zu Ende ist, das wissen sie ganz sicher. Und dann stehen sie auf und machen Terz oder werden unruhig. Aber er kam eben am Ende des Vortrags rein und ich hatte ja bei dem ersten schon überzogen und beim zweiten war auch schon im Prinzip Pausenzeit oder kurz vor Pause. Es hat sich nichts gerührt im Raum. Es wollten alle hören, wie es ausgeht. Die wollten die Geschichten hören. Also ich war wirklich, ich meine, natürlich, es kostet dich Kraft. Ich war am Mittag dann auch irgendwie platt, hatte dann am Nachmittag noch ein Interview in der Schule. Aber es ist für mich so ein Privileg. Also wirklich, ich meine das wirklich ernst. Ich habe mal in meiner frühen Zeit als Jugendleiter, ganz frühe Zeit, ein Statement gehört, das ich nie vergessen habe. Ich weiß weder, aus welchem Buch es ist, ich weiß weder, wer es gesagt hat, aber ich habe es noch immer im Hinterkopf. Und der Autor sagte damals, die besten Jugendleiter sind älter als 50. Und ich habe mich damals ein bisschen darüber geärgert, weil ich war ja junger Jugendleiter, irgendwie 25. Nicht geärgert, das ist das falsche Wort, aber ich dachte mir, bin ich kein guter Jugendleiter, muss man wirklich so alt sein. Aber ganz im Ernst, ich habe es jetzt mit fast 40 erlebt. Ich habe jetzt 10 Jahre haben wir keine Jugendarbeit mehr gemacht. 2012, ja. Mhm. 10 Jahre waren wir jetzt praktisch raus und jetzt nach 10 Jahren komme ich irgendwie wieder mit Jugendlichen in Berührung und mache Vorträge oder hab Präsentationen und ich merke tatsächlich, ich habe heute ein anderes Standing wie damals.
Auf jeden Fall.
Ja. Und mal sehen, wie das mit 50 Jahren dann wird. Oder mit 60. Und ich finde, dass das, was auch das Feedback war, ist, dass junge Menschen Vorbilder brauchen. Und es kamen Jungs hinterher und standen außen rum und haben noch mit mir geredet und haben mir auf Social Media geschrieben. Es haben mir sogar Eltern am Abend noch geschrieben. Und das Ganze ging so weit, dass eine Schule auch davon erfahren hatte und sich gemeldet hatte, ob ich nicht in Heilbronn auch noch vorbeikommen könnte, sodass ich also in 2 Wochen nochmal in einem Gymnasium in Heilbronn eingeladen bin. Und das ist für mich also wirklich total crazy. Es ist auch wirklich, es berührt mich einfach zu sehen und es macht mich demütig, weil man schimpft so leicht über diese junge Generation. Weißt du, man schimpft so leicht über die irgendwie ein Monet kaputt machen oder sich auf die Straße kleben und du denkst nur, oh, komm doch mal im Leben an. So, man neigt ja dazu, aus so einer arroganten Erwachsenenhaltung raus. Wer
dummer Erwachsen.
Ja, so. Aber ja, aber ich versuche das ja. Ich versuche das ja eben nicht zu machen. Und trotzdem, man ist ja in der Gefahr dazu.
Ja, aber mein Credo ist immer, vor allem mit Teenagern, Respekt ist immer reziprok. Also Respekt muss immer von beiden Seiten kommen. Und so oft erwartet man Respekt von jüngeren Menschen, gerade von Teenagern, aber ist wenig bereit, oder ich erlebe viele Menschen im Umgang mit jungen Menschen so, dass man nicht bereit ist, ihnen Respekt gegenüberzubringen. Und da kommt man ganz schnell eben in so eine Schieflage, wo nicht funktionieren kann, ja. Weil wenn ein Mensch sich nicht respektiert fühlt, dann kommt er oft sehr schnell in so eine Defensive. Und das ist gerne die Grundlage für, dass Beziehungen halt Schieflage kriegen. Ja. Und dann gibt es eben so Sachen wie Rebellion oder ich ziehe mich völlig zurück, ich rede nicht mehr mit dir.
Ja.
Oder ich mache einfach was anderes, nur um dir zu zeigen, dass ich wer bin und dass ich Respekt verdiene. Und deswegen glaube ich, liegt so ein unglaublicher Wert auch da drin, wenn man jungen Menschen mit Respekt und mit Achtung auch begegnet. Und ja, einfach da auch Beziehung baut. Und wie gesagt, also ich liebe Teenager. Ich ja, habe ja jetzt schon 1,5, noch keinen ganzen zweiten, aber es ist schön, macht Spaß.
Ja, also ich war wirklich überrascht, weil ich hatte es nicht erwartet. Und es hat mich total geblättet und auch demütig gemacht zu sagen, wow, selbst bei den Jungen haben wir eine Stimme. Also, dass mir ein älterer Mensch, der sich jetzt freiwillig auf den Weg macht zu meinem Vortrag, da hinsetzt und mir eine Stunde zuhört, was wir in Peru erlebt haben. Hm. Jo, damit habe ich irgendwie auch gerechnet, sonst würde er ja nicht kommen. Ja? Jetzt sitzen da aber am Morgen, Montagmorgen, sitzen da irgendwie in der Summe dann, was weiß ich, 140 Schüler und die haben ja keine Wahl. Also, die müssen ja da...
Gut, alles besser als Unterricht.
Die müssen ja diesem... Ich sage mal, diesem Bekloppten da jetzt zuhören. So.
Eine Stunde lang.
Eine Stunde, oder anderthalb Stunden, Porno. Ja. Und können nicht raus. Es, ja, aber ich bin wirklich dankbar und es hat super geklappt. War eine krasse Erfahrung und irgendwie habe ich gemerkt, ja, mein Herz schlägt absolut für Peru, für Mission, für diese Leute dort, das ist mein Job. Und gleichzeitig spüre auch, dass mein Herz weiterhin. Und auch damals schon, als wir noch hier in Deutschland waren, als wir noch kirchliche Jugendarbeit gemacht haben, dass mein Herz für junge Menschen schlägt, weil ich einfach so viel Potenzial in dieser jungen Generation sehe. So viel. Wenn man junge Menschen prägen darf, ist es ein absolutes Privileg, wenn man ihnen helfen kann. Es ist so viel schwerer, jemand, der Jahrzehnte irgendwie auf krummen Wegen unterwegs war, den wieder auf den geraden Weg zu bringen. Ja? Ja. Aber wenn du jemanden bewahren kannst davor, und ihm auch klar machen kannst, was Werte sind und was wichtig ist. Und boah, ja. Also das hat mich wirklich nachhaltig berührt da am Montag. War ein schönes Erlebnis. Lina.
Ja?
Es ging ja dann die Woche fast so weiter. Also wir haben ja noch auch ein paar Sachen zusammen gemacht.
Ein bisschen was, ja.
Ein bisschen was, ja. Unter anderem war ja der große Tag, der Mittwoch. Dein Geburtstag.
Ja.
Ja, also was man halt so am Geburtstag macht, man geht morgens zum Zahnarzt.
Mhm, alle durch. Es ja. War voll lustig, weil beim Zahnarzt, da hing draußen ein Schild, dass noch Maskenpflicht ist.
Ja.
Und dann kamen wir halt rein und sage ich, oh Mist, ich habe meine Maske im Auto vergessen. Dann sagt sie, oder ich habe sie noch nicht aufgezogen und irgendwie sagt die an der Rezeption, macht gar nichts, ihr seid eh die Einzigen hier. Und wir halt zu sechs da aufgeschlagen sind, waren halt in dem Moment, haben sehr praktisch den ganzen Slot blocken müssen für die Zweijahrsbande.
Ja, aber wenn man in Arztpraxen geht, muss man weiterhin und in Kliniken und so auch Physiotherapie brauchen, muss man Masken anziehen.
Ja, es war mir nicht bewusst. Also es stand an der Tür und ich habe immer eine in der Tasche.
Ja.
Für solche Fälle.
Ich weiß jetzt nicht, wie es für Kinder ist, wahrscheinlich genauso.
Also hier tue ich, glaube ich, nicht, aber keine Ahnung.
Also was ich total verrückt finde, ist, dass meine Kinder gerne zum Zahnarzt gehen.
Sie haben sich so drauf gefreut, schon Tage vorher.
Schon der Juni.
Also ein großes Dankeschön geht da natürlich raus an unseren lieben Zahnarzt und Freund, den Paul, weil das ist wirklich ein Großteil sein Verdienst, dass unsere Kinder einfach so, so gerne zum Zahnarzt gehen. Und wirklich auch der Jonas, der war ja noch nie gewesen, also... Ich mein,
muss ich dann den Mund aufmachen?
Wie geht das da? Und der fand es richtig auch toll. Oh, es ging ja schnell und super. Und ich bin ja auch immer ganz happy, weil meine Kinder tatsächlich auch noch nie was hatten an den Zähnen.
Ja, das ist
das sind krass. Tatsächlich einfach gute Gene, glaube ich, in dem Fall.
Ja, aber die sind nicht von mir.
Ja, bin ich echt, echt ganz dankbar.
Ich habe die, was Ärzte angeht, im Prinzip die traumatisierendsten Erlebnisse beim Zahnarzt. Also wirklich. Meine Kindheit war geprägt von Zahnarztbesuchen, die ich gehasst habe. Gehasst.
Ich habe es geliebt schon als Kind.
Ich war froh, wie ich aus diesem Laden wieder draus war. Spritzen wollte ich keine. Ich habe ständig irgendwas gebohrt gekriegt. Dann hat es immer so wehgetan, wenn er in den Nerv reingebohrt hat. Dann sind mal die Weisheitszähne entfernt worden in so naja, einer nach dem anderen aber nach einem habe ich dann gesagt, ich setze mich nur noch einmal hin, dann wurde also an dem anderen Abend dann, das ging wirklich bis in den Abend, ich kann mich noch so dran erinnern, draußen wurde es immer dunkler, mit jedem Zahn, der da rauskam, da wurden dann an dem anderen Abend sozusagen dann 3 gezogen auf einmal. Und in der Zwischenzeit hat er sich eine Kopfschmerztablette bringen lassen. Und jedes Mal, wenn wieder einer draußen war, hat er gesagt, so, jetzt sind wir fertig. Und ich bin nicht aufgestanden, habe den Kopf geschüttelt. Nein, heute, ich gehe erst, wenn alle gezogen sind. Ja.
Nee, das macht weil's, ja auch keinen Sinn, das auf mehrere Sessions.
So. Ja, aber es war halt irgendwie so, es sollte auf 4-mal gemacht werden. Boah. Ich habe mich geweigert, ich habe gesagt. Und das hat mich gewundert, weil da, ich war, wie alt war ich denn da, vielleicht 16 oder so. Ich sagte, noch ein einziges Mal setze ich mich jetzt her, um diese Szene rauszumachen. Und dann ist Feierabend. Das hat beim ersten Mal so sakrisch weh getan und ich mache das jetzt nicht nochmal. Also, naja, aber er ist drauf eingegangen. Und ach ja, also dieses Zahnarztthema, da kann ich einfach überhaupt gar nicht mitfühlen, was ihr fühlt und wie ihr das, also es geht einfach gar nicht.
Ja. Ich hatte halt nie was. Ja, ich bin toll. Noch kein einziges Mal gebohrt worden oder irgendwie. Ich meine, meinen Weisheitszähnen habe ich auch rausgekriegt, aber in so einer Teilnarkose oder in so einem, immer so, ich bin, glaube ich, ab dem dritten Zahn habe ich geschlafen, weißt du, so eine Narkose. War wunderbar.
Naja.
Ich meine, danach sah ich aus wie, ja. Egal. Aber,
also ich glaube, da draußen sind einige, die mitfühlen können.
Ja, sicherlich.
Und
sicherlich.
Wissen, von was ich rede, Lena.
Wir haben,
wahrscheinlich können die wenigsten das fühlen, was du fühlst, nämlich gar nichts.
Gar nichts. Pure Freude.
Pure Freude zum Zahnarzt.
Ich bin auch jedes Mal dann stolz oder glücklich, wenn keiner was hatte, denke ich, wieder ein Jahr geschafft, so, oder ein halbes Jahr, je nachdem. Ja, bin ja froh. Es braucht auch tatsächlich keiner eine Spange, das ist ja auch ein Thema, ne, für uns. Wir sind in Peru, können wir die Kinder schlecht mit einer Spange versorgen. Beziehungsweise gar nicht. weil man müsste, also der Paul hatte gemeint, irgendwie, wenn sie es hier hätten, müssten sie, glaube ich, alle 3 oder 4 Wochen zur Kontrolle kommen, zum Nachjustieren. Aber das ist ja utopisch in Peru. Von dem her bin ich da auch echt dankbar, dass das alles so wächst, wie es wachsen soll bisher. Ja, aber wir haben ja auch noch mehr gemacht am Mittwoch. War ja nicht nur Zahnarzt am Geburtstag. Nee,
mittags dann natürlich Geburtstagsfeier und ich hatte tatsächlich keinen Kuchen gebacken, aber ich hatte Kuchen besorgt.
Mhm.
Zwischen, also kurz vor Vortrag, ja, war also am Abend zuvor noch zum Bäcker gefahren und 18.02 Uhr, 2 Minuten zu spät. Ich hatte aber in der Bäckerei vorher angerufen und hatte dann auch gesagt, dass ich komme. Und sie waren so freundlich und haben dann auf mich tatsächlich gewartet. Lena, es ist unglaublich, deine Geburtstagsgeschenke kamen ja auch mit 2 Tagen Verzögerung. Da kann man jetzt auch sagen Missmanagement, aber es ist unglaublich, es war wirklich so ein voller Kalender. Das erste Mal, wo ich mich hinsetzen konnte, um was zu machen, was jetzt irgendwie nicht Vorträge oder anderes Zeug waren, war ein Tag vor dem Geburtstag. Ich habe es ja nicht vergessen gehabt. Jetzt ist natürlich das ein ganz schlechtes Beispiel, weil es ist ja immer nur eine Frage von Prioritäten. Man hätte ja auch völlig richtig. Und wer von euch dieses Phänomen kennt oder sich vielleicht auch fragt, wie kann man Sachen richtig organisieren und zur richtigen Zeit das Richtige machen, ich habe dazu was in meinem aktuellen Buch geschrieben. Und mal wieder selber nicht befolgt. Aber so ist es. Es kam dann Gott sei Dank doch rechtzeitig an. Ich glaube, es sind jetzt alle Geschenke ausgepackt.
Ja, waren das jetzt alle, ja?
Ja, also ich...
Kam schon einige.
Das kam einiges noch.
Ja.
Naja, Lena.
Hm?
Wie war sonst für dich die Woche?
Ja, sehr voll. Also ich war sehr viel zu Hause. Also halt, du warst viel auf Vorträgen. Aber... Ich war zum Beispiel am Mittwochabend mit meinen Freundinnen dann was essen. Das war natürlich auch ein Wochenhighlight. Wir waren in unserem alten Zuhause.
Weißt du, was für mich bei solchen solchen Abenden Highlight ist?
Wenn alle im Bett sind?
Nee, dass du halt weg bist. Und wenn du weg bist, muss ich ja da sein.
Ja.
Das heißt, ich kann aber früh ins Bett.
An dem Abend.
Ich kann aber früh ins Bett.
Ja, ja.
Ja, also.
Ja, wir waren am Dienstag. Nee, wann waren wir? Am Samstag?
Wann?
Im alten Zuhause.
Ja, das war am Samstag. Das habe ich mir aber extra für den Schluss aufgehoben.
Oh, das Beste zum Schluss.
Ja, natürlich. Natürlich. Ah. Lass uns das erstmal zum Schluss.
Der Chronologie.
Okay, wenn wir jetzt schon drin sind, dann machen wir es jetzt halt auch.
Ja gut, wir sind ja jetzt schon beim Mittwoch gewesen, dann Donnerstag, Freitag kamen dann die Geschenke
die Woche
an.
Schon fast fertig.
Dann sind wir jetzt beim Samstag.
Und ich wollte ja eigentlich noch darüber erzählen, dass wir gestern unseren Newsletter verschickt haben, falls du da noch dran denkst.
Ja.
300 Briefe verschickt.
308.
Briefe verschickt.
Zum Leidwesen der Kinder selbst eingetütet.
Ey, ich habe mal in meiner Studentenzeit 2000 Adressen abschreiben müssen, also als Studentenjob. Und als ich sie abgeschrieben habe, musste ich sie dann auf Etikette drucken, musste da Flyer einkuvertieren, um 2000 Ärzten aus Deutschland eine Einladung für einen Kongress zu schicken. Und dann machen meine Kinder rum, wenn wir als Team 308 Briefe einpacken. Das kann aber wohl nicht sein. Und das war ein Stündchen Arbeit. Also, ein
Stündchen?
Naja, also zwei vielleicht. Aber viel mehr war es nicht. Viel mehr war es wirklich nicht.
Ja, ja.
Naja. Rechnen wir Unterschied? Also haben wir andere...
Ich weiß ja nicht, wie lange ihr da so schon saßt, aber als ich kam, war die Stimmung schon arg schlecht und ihr wart erst bei D oder so. Also.
Nein, also hör mal. Wenn man nach 17 Briefen bereits anfängt, ja? Also, pass auf. Der erste meint... Oh Mann, Entschuldigung. Der erste unserer Kinder meinte nach, also es waren mit Sicherheit noch keine 50 Briefe, ich will es jetzt nicht untertreiben, waren 17, 20, vielleicht 25 eingetütete. Er musste ja nur die Hälfte bis dato machen, weil dein Bruder die andere Hälfte gemacht hatte. Und in der Summe waren es noch keine 50, ja. Dann sagte er, Papa, hätte man nicht in Deutschland bleiben können, dann müssten wir die Briefe nicht verschicken. Oh Mann, Junge, ja, Papa, hätte man nicht in Deutschland bleiben können, dann müsste man die Briefe nicht verschicken. Also ich dachte, ich höre nicht richtig. Ach, Junge, hör mal, ich habe in meiner Studentenzeit 2000 Briefe verschickt, ja. Naja, als die Mama kam, wurde die Stimmung ein bisschen besser. Sie waren sich dann alle einig zum Schluss, dass also der mit der schlechtesten Laune der Papa sei und nicht sie.
Ja.
Was ich ihnen ja ein bisschen vorgehalten habe, dass sie jetzt wegen 300 Briefen eine schlechte Laune haben sollen. Mhm. Oh Mann. Ja, es war ein Abenteuer. Also wirklich, wir haben es geschafft. Wir haben die ganzen Briefe verschickt. Und einige werden hoffentlich auch schon angekommen sein. Also wer von euch noch nicht bei uns in der Newsletter-Liste steht und gerne unseren Papier-Newsletter auch haben wollte, den verschicken wir ja auch nur dreimal im Jahr und normalerweise tütet die mein Opa ein. Also wir haben damit nichts zu tun. Jetzt waren wir aber gerade in Deutschland oder beziehungsweise, nein, deine Schwester hat sie das letzte Mal eingetütet. Egal, wir haben auf jeden Fall Helfer, die ja das machen. So, und es ist halt jetzt einmal so gewesen, dass wir zur Newsletter-Zeit in Deutschland waren. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir das dann selber machen. Also, wer von euch den Newsletter bekommen hat, schön. Wer von euch noch keinen bekommen hat und diesen Podcast hört und auch gerne einen Newsletter von uns haben wollte, zum einen könnt ihr euch E-Mail-Newsletter anmelden auf der Website www.missionsarzt.de oder ihr könnt es auch schreiben, dass ihr gern postalisch einen Newsletter haben möchtet. Dreimal im Jahr verschicken wir den dann auch per Post. So, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight seit dem letzten Podcast, nämlich.
Die Damaris hat uns gestern selbstgebackenes Laugengebäck vorbeigebracht. Das war mein persönliches Highlight diese Woche.
Okay.
Essenstechnisch.
Okay. Da muss ich jetzt natürlich passen, weil ich war zu der Zeit.
Auf einem Vortrag, wer hätte es gedacht?
Auf einem Vortrag.
Nein, es war wirklich total cool. Die Tage steht hier jemand vor der Tür, den ich nicht kannte bis dato und überreicht mir eine Dose voller Plätzchen und stellt sich vor mit, ja, ich bin die Damaris, ich würde euch gerne mal was backen, wann würde es denn passen? Und so ein Angebot schlägt man natürlich nicht aus. Und dann hat sie uns angeboten eben, ich backe immer selber und es macht mir Spaß und dann backe ich euch mal ein paar Lauge-Sachen, dann könnt ihr die zum Feschbar haben. Ja, und dann haben wir einen Tag ausgemacht, das war dann eben gestern Abend soweit und dann stand sie da vor der Tür mit einem Karton voll noch heißen, zum Teil Laugen, Stangen und so selber gebackenen Baguette. Alles wahnsinnig super lecker. Also ich habe selten bis nie, glaube ich, was Selbstgebackenes so Gutes gegessen. Also wo so, also kennt es nur vom richtig guten Bäcker sozusagen. Also dass man.
Tja, vielleicht ist sie Bäckerin?
Nö, ich glaube, sie hat einfach Bock und kann das richtig gut. Und ich bin noch auf einer Mission, nämlich dieses Rezept rauszufinden. Ich habe schon den Auftrag also, auch von Bellis Schwester bekommen.
Schreib uns doch bitte das Laugengebäck-Rezept per E-Mail, damit wir das mit nach Peru nehmen können.
Ja, es wurde so abgefeiert. Wir haben, also die Kinder waren am Tisch und es, also es war einfach ein total. Ich bin ja, wir haben da schon mal drüber geredet, dass sie so gerne auch Fesch war. Und es war echt ein Highlight. Ein kulinarisches Highlight.
Okay.
Ja.
Ja, also dann, ich wollte eigentlich natürlich.
Auf was anderes
auf
raus.
Auf was anderes raus, ja. Aber das ist natürlich, das kann also nichts toppen, das finde also. Ich schon. Eine gute Brezel oder eine gute Laugenstange.
Oh ja.
Und ich habe ja die von unserem Bäcker mit Speck und Käse. Die habe ich ja, wenn ich halt zur Arbeit gefahren bin, so genossen. Manchmal traue ich dem ein bisschen nach, weil den Bäcker gibt es nicht mehr.
Ja.
Naja, dann machen wir es einfach, machen wir jetzt nicht
ein weiteres Highlight.
Ein weiteres Highlight, nicht das größte. Wir sind nochmal eingeladen worden von unseren Freunden, die unser Haus damals gekauft haben, bevor wir los sind nach Südamerika. Und wir waren jetzt das erste Mal wieder zurück in unserem alten Zuhause. Wie war es für dich?
Wichtig und gut. Es war wirklich, wirklich, also für mich war es gut, da nochmal einen Abschluss zu finden, da nochmal zu sein und zu sehen, es ist nach wie vor ein echt, echt schönes Haus und sie haben es einfach zu ihrem eigenen gemacht und das fand ich schön. Es ist immer noch top in Schuss und es ist einfach ein tolles Haus, aber es war schön zu sehen, wie diese Familie sich da wohlfühlt, wie sie so jede Ecke auch so für sich erobert haben und nutzen auch, also das Haus wird wirklich schön genutzt auch, sie haben es schön gemacht, haben auch an der einen oder anderen Stelle nochmal investiert und vieles noch schöner gemacht und einige Sachen auch verändert. Und das hat mich wirklich gefreut. Es war ein total schöner Abend auch da zu sein und gemeinsam zu essen, gemeinsam einfach in diesem Haus Gemeinschaft zu leben. Das hat
so,
schon was.
Ja, so wie wir das
auch so
Jahre,
gerne gemacht
also die
haben.
Zwei Jahre erlebt haben. In denen wir da gewohnt haben.
Ja.
Es war immer so ein Haus, das offen war.
Ja.
Wo man zusammen gelebt hat und der untere Bereich war ja extra auch so gebaut, dass es alles offen war, dass viele Leute da sein konnten und ich glaube, zu den größten Festen hatten wir mehr als 50 Leute da.
Ach, weit mehr.
Und es hatte jeder Platz. Entweder draußen auf dem Balkon, die Fensterscheibe oder diese Glasfront konnte komplett weggeschoben werden, dann konnte man also von der Terrasse über das Esszimmer bis ins Wohnzimmer einmal komplette Länge des Hauses durchblicken und war einfach toll. Ja? Die Kinder konnten im Kreis rumrennen, entweder um diese zentrale Säule, die wir da aus Schiefer hatten, oder sie konnten einmal über die Terrasse, die Küche wieder rein, ne? Und dann diese Runde rennen und es war zum Feiern, wirklich. Es waren viele da. Und was ich so cool finde, dass wir diese Erinnerung mitgenommen haben, dass wir das damals auch gemacht haben.
Mhm.
Und wir waren auch in unserem Freundeskreis bekannt dafür, dass es bei uns ein offenes Haus gab und es gab immer gut zu essen. Also da konnte ich dann wenig dafür.
Ja.
Ich habe dann die Rechnung bezahlt. Aber das hast du, also unglaublich, habe ich heute noch ganz tolle Erinnerungen, wie wir da in der Küche um diese zentrale Insel rumstehen, mit dem Carsten oder mit der Marlies und mit Marc und so und oder Elisa und es ist einfach Stimmung im Haus. Es ist viel los, die Kinder wuseln draußen rum. Es war auch ein sicherer Ort.
Mhm.
Es war für mich der sicherste Ort bis dahin. Keine Frage, Sicherheit kann man unterschiedlich definieren, aber es war für mich so, ich wusste, wenn die Familie da ist, dann geht es allen gut. Weißt du, was ich meine? Ich konnte morgens auf die Arbeit gehen oder ich bin abends nach Hause gekommen und wenn alle daheim schon waren, in diesem Haus oder zumindest auf diesem Grundstück, dann wusste ich, okay, die Welt ist in Ordnung.
Ja.
Ja. Also nach, ich hab mich auch gefragt, so, ob das gut ist, das zu machen oder nicht. Und ja, aber es war völlig okay. Und es hat mich gefreut, wie du sagst, zu sehen, dass echt eine tolle Immobilie ist, die noch immer top in Schuss ist. Also, weißt du, nach 3 Jahren kann man auch ein Haus runterwirtschaften oder man kann es kaputt machen. Also,
ja, gut.
Ja, mein Großvater hatte Mietswohnungen in Ostdeutschland. Ich kann euch sagen, was ich da gesehen und erlebt habe, das geht auf keine Kuhhaut. Und wir haben uns ja damals entschieden, dieses Haus ist nagelneu. Wir werden das nicht vermieten. Wir werden uns auch, wir werden es verkaufen, wir werden auch dieses Kapitel schließen. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, es war wirklich die richtige Entscheidung.
Ja, und wie gesagt, also die haben es wirklich auch sich schön gemacht und füllen dieses Haus auch aus.
Mit Leben.
Mit Leben und ja, das war schön.
Und es hat mich gefreut zu sehen, dass es weitergeht und dass auch jemand das jetzt zu seinem Zuhause gemacht hat, sich wohlfühlt da. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach toll sind. Zum Beispiel hängt im Esszimmer, ich weiß nicht, ob sie auffallen, bestimmt ist das auffallen. Im Esszimmer hatten wir ja zwischen den beiden Fenstern so ein kleines indirektes Licht und darunter hing in weiß eingerahmt eine Interpretation aus dem des Psalm 23. Und so Lettering oder wie man das nennt, das war ja. Hattest du mir mal geschenkt?
Mhm, wann hat, zu Weihnachten.
Zu Weihnachten, ne?
Ja.
Und das hängt immer noch da. Es ist so das einzige Bild, das wir bei uns unten im unteren Stock hängen.
So viel hatte man nicht aufgehängt, ja.
Wir hatten sonst kein Bild aufgehängt da unten.
Noch nicht. Ich wollte ja noch folgen, aber dazu
der Ofen nicht. Ist noch original. Dort, wo dein Sessel stand, wir hatten ja 2 davon. Da steht genau der gleiche Sessel. Witzigerweise, das waren gar nicht unsere. Ich dachte, das sind unsere gewesen.
Nee, unsere hatten wir ja verkauft. Die haben praktisch das gleiche Modell wieder gekauft.
Ja, ich habe es erst gar nicht auf die Kette gebracht. Oder die Kochinsel und es waren so viele Details. Und natürlich, da kommt dann aber so ein bisschen der Perfektionist bei mir durch. Ich kann dir natürlich auch genau sagen, wo eine Kante nicht 100% ist. Oder wo irgendwo der Putz eine Macke hatte und wir nachgearbeitet haben. Das sieht garantiert niemand oder so gut wie niemand. Mhm. Und es gibt einen Lichtschalter im Haus. Relativ weit oben im Haus, der ist schief. Mhm. Ein bisschen, wenn man genau guckt, ist dieser Lichtschalter nicht ganz senkrecht.
Mhm.
Ja? Und solche Sachen, ich wusste sie noch alle. Ich weiß, ich bin in das Haus rein und ich bin auf die Toilette und ich habe zuerst geguckt nach der einen Ecke, wo ich genau wusste, da war eigentlich eine Dose für eine Bodenheizung geplant. Dann hatten wir uns umentschieden und dann habe ich sie zugespachtelt und nachträglich den Putz geändert. Und diese kleine Kante, man sieht es noch ein bisschen. Ja. Und ich weiß heute noch, wie ich das gemacht habe. Ja? Und irgendwie, es waren so diese kleinen, total vertrauten Ecken.
Ja. Ja?
Und nach wie vor das Bad im ersten Stock, Lena, was wir da geplant hatten, das war granatenmäßig. Also Theo hatte das ja geplant. Es ist nach wie vor eins der schönsten Bäder, die ich kenne. Also auch viel schon andere Bäder gewesen und andere Bäder gesehen. Aber es ist stilvoll von der Aufteilung dieser. Das waren ursprünglich 2 Räume und dann hatten wir einen draus gemacht. Und ach, unglaublich. Also ich mag das heute noch. Und das Bild im Bad
hängt auch noch.
Hängt immer noch.
Ja.
Wir haben über der Badewanne ein Bild hängen gehabt, ein großes Bild, das so eine Seelandschaft darstellt, zu einer Abendstimmung oder ist es blaue Stunde, aber auf jeden Fall so eine eine herbstliche Stimmung, so länglich, was wird das sein? Das wird vielleicht 50 cm hoch sein und 2 Meter breit. Und das hängt so immer im Bad über der Badewanne. Wie heißt denn diese Technik? Das ist. Weißt du das? Egal. Also egal. So halt mit dem Pinsel gemalt.
Sowas, wo von weitem gut aussieht und von Namen nicht.
Naja, von Namen halt, es ist keine Detailzeichnung, so sozusagen. Ne? Es ist
wie so ein Monet, aber ich weiß nicht, wie der Stil heißt.
Egal. Naja, dieses Bild hat eine ganz besondere Geschichte und die Geschichte verbindet natürlich immer das Thema eines ganz speziellen Freundes unserer Familie mit diesem Bild und damit eben mit diesem Badezimmer und es sind einfach diese Kleinigkeiten, die mir da natürlich aufgefallen sind, als ich durchs Haus gegangen bin und ich bin glücklich wieder gegangen. Mhm. Also in keiner Weise irgendwie traurig, dass wir jetzt irgendwas nicht mehr haben oder sonst irgendwas. Nein, einfach dankbar, dass Gott uns gerufen hat. Dankbar, dass wir los durften, dass wir diese tolle Zeit erleben durften. Einfach in einem Grunde einfach dankbar für alles, wie es gekommen ist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, viel mehr gibt es auch für diese Woche oder über diese letzte Woche nicht zu sagen. Oder hast du noch was?
Nee. Also wir sind noch 2 Wochen hier. Das hat mich Ende letzter Woche auch so wie einen Schlag getroffen. Und ich dachte, oh ja, stimmt.
Naja, Ende letzter Woche waren es halt noch 3 Wochen. Jetzt sind es halt nur noch 2 Wochen.
Ja, ja, genau. Also ich dachte, boah, krass, nur noch 3 Wochen. Und jetzt ist diese eine der 3 Wochen auch schon wieder rum. Ja, das heißt, so langsam machen wir uns schon wieder ans Packen oder ans Sachen zusammenrichten. Ich habe heute schon mal ein paar Sachen weggeschafft und die Woche wird ganz unter dem Zeichen stehen, hier Dinge schon mal einzupacken, wegzupacken, aufzuräumen. Ja, genau.
Ja, und wir hoffen, dass natürlich der Flughafen in Lima bis dahin wieder frei ist und alles wieder ganz normal läuft. Ich gehe schwer davon aus, denn gestern Abend gab es einen schweren Unfall. Die von euch, die YouTube nutzen, können Sie gerne mal bei YouTube angucken. Ein Feuerwehrauto über die Landebahn gefahren, während ein Flugzeug, ich meine, gestartet ist. Und leider sind beide Feuerwehrleute dabei ums Leben gekommen. Im Flieger konnten alle evakuiert werden, obwohl der Flieger in Brand geraten ist. Ein Riesenchaos im Moment und viele Flüge sind ausgefallen, viele Flüge außenrum, auch von Cusco und so. Zum Teil sind auch Missionare von uns betroffen, die gerade auf der Reise waren. Keiner kam zu Schaden, das ist mal die gute Botschaft. Aber wir hoffen doch, dass das Chaos, das ja so schon ein Chaos ist, wenn es normal läuft,
naja,
sich doch dann zumindest wieder so weit gelegt hat, dass wir hoffentlich
zum Normalchaos wieder zurück
zum Normalchaos wieder nach Peru reisen können. In diesem Sinne, Freunde, wir halten euch auf dem Laufenden. Für dieses Mal ist es vorbei. Für dieses Mal sind wir fertig. Es ist ja jetzt auch bald 11:30 Uhr. Wird Zeit.
Wird Zeit zum Schlafen.
Jawohl. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Macht's gut.